Ich möchte für Hermann und die Predigt beten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für Hermann um Vollmacht und deinen Beistand, Gottes Wort wiederzugeben. Und schenke uns offene Ohren und offene Herzen.
Und mir ist es wichtig, dass wir jetzt hier Folgendes verstehen. Ne? Er hat gesagt, ich habe für ihn gebetet. Ihr könnt mal meinen Namen weglassen. Ne? Und ihr könnt sagen, Irene hat für mich gebetet. Oder Daniel hat für mich gebetet. Wichtig ist, dass wir als Gemeinde immer mehr verstehen, unser Gott hat Freude daran, seinen Kindern Gutes zu tun. Ich habe heute Morgen, während wir das Lied gesungen haben, kam mir, Gott spricht durch sein Wort, Jeremia ein Vers in Sinn, den ich gekannte, da heißt es in Kapitel 32, Gott hat Freude daran, seinen Kindern Gutes zu tun. Und ich denke, ich sehe manchmal so, Gott ist ein Vater. Ne? Und der Vater ist da und sagt, hallo meine Kinder, ich möchte gern mit euch sein. Vater, wir haben jetzt keine Zeit für dich. Wir müssen jetzt hier, wir sind in der Kirche, wir müssen Kirche machen. Gott sagt, ich bin der Mittelpunkt der Kirche. Ich bin euer Vater, voller guten Gaben, voller Güte und Freundlichkeit. Vater, wir sind jetzt so busy. Und ich denke, wir kommen in eine Zeit, wo wir das mehr und mehr entdecken, nicht was Neues entdecken, sondern das ursprüngliche, echte, das Zentrale des Wortes Gottes und vom Reich Gottes. Gott ist ein guter Vater. Er liebt es so, bei seinen Kindern zu sein. Sie will und ich haben Kinder. Wir lieben es, wenn sie zu uns kommen. Wir lieben es, wenn die Enkel zu uns kommen. Wir freuen uns auch, wenn sie da gehen. Okay. Aber so der Moment ist, dass es wirklich eine Freude ist, zusammen zu sein. Und Gott lässt uns das als Menschen spüren und erleben, dass wir einen kleinen Teil davon spüren und erleben können, was er eigentlich spürt. Er liebt es, bei uns zu sein. Er liebt uns, Gutes zu tun. Und die Sache mit der Heilung, ja, ich weiß, es wird viel diskutiert. Und ich habe in meinem Leben wahrscheinlich für Tausende von Menschen gebetet. Und die wurden nicht alle geheilt. Ich habe für meinen eigenen Vater gebetet, der hat Krebs gehabt. Nächsten Tag war er nicht mal bei Bewusstsein. Aber er hat sich noch bekehrt mit dem Gebet. War 3 Wochen später beim Herrn. Das heißt, das Ergebnis ist nicht das, was wir in der Hand haben. Aber wir haben von Gott einen Auftrag, betet für die Kranken. Und als ich für Warner gebetet habe, habe ich auch überlegt, auf welcher Grundlage können wir das tun. Und die Grundlage ist, dass wir auf das Kreuz schauen und Jesus nahm unsere Strafe, die wir verdient haben, auf sich. Das haben wir, glaube ich, gut kapiert. Aber Jesaja 53 sagt auch, er nahm unsere Krankheit, Wunden, Schmerz, er hat es ins Kreuz getragen. Und es ist eine Grundlage, auf der jeder von uns für Kranke beten darf. Und wenn sie nicht geheilt werden, dann beten wir weiter für den Nächsten. Einer der Männer, die in den letzten Jahrzehnten das ganz stark in Europa wieder reingepflanzt haben, war John Wimber. Ich weiß nicht, wer den Namen kennt. John Wimber hat 1 Jahr lang für Kranke gebetet, weil Gott zu ihm gesagt hat, bete für die Kranken. Nicht einer wurde geheilt. Er hat gesagt, Gott, ich höre auf mit dem Zeug, ich mache mich doch nicht zum Hugo. Und Gott hat gesagt, was ist mein Auftrag und was ist dein Auftrag und was ist mein Teil? Und ich denke, wir dürfen Gott in dem Teil auch wieder ernst nehmen. Das ist jetzt nicht der Mittelpunkt des Gemeindelebens, aber wo immer Jesus seine Jünger losgeschickt hat, hat er ihnen gesagt, verkündigt das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist, dass er gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn ihr losgeht, dann macht auf dem Weg, dann betet für die Kranken und treibt Dämonen aus. Ich denke, wir brauchen heute das Evangelium nicht modern zu machen, weil das ja wissenschaftlich alles ganz anders bewiesen ist. Nee, wir haben kein neues, modernes Evangelium. Wir glauben an das ursprüngliche, alte, 2000 Jahre alte Evangelium. Und vor das stehen wir. Gibt es jemanden, der das befürwortet? Amen, ja. Nichts Neues unter der Sonne, wir bringen keine neue Botschaft, wir versuchen nur den ursprünglichen Auftrag ernst zu nehmen und zu tun. Also damit will ich euch ermutigen, wenn ihr Leute kennt, die leiden, die Schmerzen haben, betet für sie. Und vielleicht erlebt ihr Überraschungen, Gott hat es in seiner Hand, aber unser Teil ist aktiv zu sein, Kanal zu sein, dass die heilende Kraft, die von den Wunden Jesu kommt, er hat die Krankheit ans Kreuz getragen, da ist eine Trennung passiert, die gehört nicht mehr zu uns, die hat er getragen und dass als Tausch dafür die Kraft des Himmels kommt und Heilung bewirkt. Okay, soviel zu dem Thema. Ja, Werner hat die Einleitung schon so gut und klar gemacht, ja, die Serie, in der wir stehen. Ich würde gerne die erste Folie noch sehen mit den vier Schritten. Ihr wisst ja, wir haben als Gemeinde in den letzten Jahr eigentlich immer wieder mal erklärt, wir haben als Gemeindeleitung, als Kleingruppenleiter, als Bereichsleiter eine Verantwortung vor Gott mit dem Ziel, dass die Menschen, die zu uns in Gottesdienst kommen, nicht am Sonntag kommen, den Stuhl besetzen, wieder gehen, sondern dass sie kommen, sagen, wir sind gemeinsam unterwegs, wozu, dass wir zugerüstet werden. Wir wollen als Jünger leben, nicht als Zuschauer. Und als Jünger leben wir, indem wir in diesen vier Schritten, man kann das unterschiedlich beschreiben, wir wollen Jünger unser Leben als Jünger weiterbringen, das ist der Auftrag an alle Christen. Wir als Grüßungs beschreiben es so, wir wollen ihn kennenlernen, wir wollen seine Freiheit erleben, seinen Plan, unseren Platz einnehmen, einen Unterschied machen. Wir sind jetzt, nächste Folie bitte, in der Reihe mit Höre seine Stimme. Da wollen wir ganz bewusst einen Wert drauf legen, ihn kennenzulernen. Wer von euch kennt Jesus schon mehr als 10 Jahre? 10 Jahre, länger. Okay, ich kenne ihn auch schon Jahrzehnte. Aber wisst ihr was? Ich habe so Hunger danach, ihn immer besser kennenzulernen. Und wisst ihr was? Er ist eine so umfassende Person, die wir immer besser kennenlernen können. Nächste Folie bitte. Als Leitfaden, den ich mitgeben möchte, Gott will zu uns reden. Wir können seine Stimme hören. Das ist nicht von ein paar besonders fromme oder von ein paar fromme Geistliche. Wer von euch ist ein Schaf in Gottes Augen? Und wie machen die Schafe? Ich höre nichts. Wie machen die Schafe? Okay, ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir das wissen. Wir sind Schafe, weil Schafe sind dadurch ausgezeichnet, sie haben einen belehrbaren Geist. Sie sind sanftmütig, sie sind keine Raubtiere. Sie gehen gerne mit dem Hirten, weil sie wissen, sie brauchen einen Hirten. Und das zeichnet uns als Nachfolger von Jesus aus. Und wenn du ein Schaf bist, dann kannst du, gilt diese Verheißung für dich, du kannst deine Stimme hören. Hörst du sie immer? Ich höre sie nicht immer. Oh, es gibt Situationen, wo ich denke, Gott, warum sagst du nichts? Und dann muss ich warten, bis er zu mir redet. Ich kann nicht selber für mich der Hirte sein, ich bin ein Schaf. Aber wichtig ist, dass wir von vornherein Glaube und die Erwartung haben, das ist nicht eine neue Lehre, das ist kein neues Evangelium, das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt, er hat zu seinen Jüngern gesagt und das gilt auch heute. Er erwartet nicht von uns, gehorsam zu sein, wenn wir nichts hören. Er sagt, ja, ich erwarte gehorsam, aber deshalb rede ich zu euch. Und das Zweite, was der Werner auch schon gesagt hat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wenn wir Erfrischung brauchen, neue Kraft, ist es so wichtig. Und das vertieft unsere Beziehung mit Jesus und macht uns fähig, heute in dieser Zeit zu leben. Wer von euch hat in den letzten 2 Wochen ein ermutigendes Wort von einem anderen Menschen gehört? Ein Lob, eine Ermutigung, hat das jemand gehört? Wie hat sich das angefühlt? Brigitte, gut? Ja, ja, so ist es. Und ich denke, Gott als Vater weiß es, dass wir ermutigende, gute Worte brauchen. Und deshalb ist der Vers, wir leben nicht vom Brot allein, von den äußerlichen Dingen, sondern wir leben vom, ich erkläre es gleich, Micha hat schon erklärt, na, letzten Sonntag, vom Rema, vom direkten, persönlichen Reden Gottes. Das brauchen wir, das ist so wichtig. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott uns neu stark machen und ermutigen möchte, dass wir seine Stimme besser hören. Denn wenn wir seine Stimme hören, sind wir gerne mit ihm zusammen, vertiefte Beziehung. Und die Zeit, wir leben in einer Zeit von Medien, Informationskrieg. Es werden so viele unterschiedliche Informationen überall verbreitet. Wem glauben wir? Wir haben einen Hirten, der zu uns reden möchte. Wir haben ein Wort, das gültig ist. Und deshalb ist diese Serie für uns so relevant heute. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Zur nächsten Folie bitte. Gott redet durch die Bibel. Was ist die Bibel? Die Bibel ist ein wunderbares, dickes Buch. Ne? Wir müssen jetzt ein paar Begriffe hier unterscheiden. Die Bibel ist eine Sammlung von über 40 Autoren, die in einer Zeitspanne von 1600 und mehr Jahren von Gott Botschaften empfangen haben. Und all diese Botschaften zusammengenommen sind von Gott eingehaucht. Also hier stehen Sachen drin, die vom ewigen Gott, vom heiligen Gott, vom unfehlbaren Gott, vom liebenden Gott, von seinem Herzen durch seinen Mund an 40 Autoren mitgeteilt wurde, über 1600 Jahre. Und da gibt es keinen Widerspruch. Das heißt, dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns liebt, der uns in seine Geschichte einbeziehen möchte, er hat zu uns gesprochen. Das ist die Bibel. Ungefähr 400 nach Christus wurde beschlossen, diese Bücher gehören dazu und das ist Standard. Und wie hat Jesus den Feind besiegt? Er hat nicht mit ihm gerungen, er hat ihn nicht angeschrien, er hat gesagt, es steht geschrieben. Dieses Wort hat Autorität. Das ist die höchste Autorität, die wir haben, das Wort Gottes. Und wenn heute jemand zu uns sagt, Gott hat gesprochen, Gott spricht, an dem ist es messbar. Okay, das ist die Bibel, das Wort Gottes, das ist der Maßstab, der für alle gültig ist. Wahrheit, unfehlbar, von Gott eingehaucht, für uns gültig. Und jetzt ist es wichtig, dass wir noch ein paar andere Worte verstehen. Die nächste Folie bitte, mit dem Logos. Ich greife nochmal zurück, was Michael letzten Sonntag schon erklärt hat. Ne? Der Logos, Maskulinum, sorry, im Griechischen. Der Logos ist das Reden Gottes, eigentlich gesagt der ewige Ratschluss Gottes. Das heißt, die Bibel ist der Logos. Der Logos ist noch mehr als die Bibel eigentlich, weil nicht alles da drin steht vom Ratschluss Gottes. Aber was wir wissen müssen über Gott, ist uns überliefert. Logos ist der Leibbrot und der Leibbrot ist so groß, wenn du hungrig bist. Wer von euch isst einen ganzen Leibbrot, wenn er Hunger hat? Das sind wenige, ne? Manche, es gibt ein paar, die schaffen, ne? Aber sagen wir richtig, hausgebackenes, großes, rundes Kartoffelbrot schaffen wenige einen ganzen Leib, ne? Okay, der Logos ist der Ratschluss Gottes. Und ich glaube, wir dürfen es uns einfach machen, wenn wir sagen, was beinhaltet der ganze Ratschluss Gottes? Ganz einfach, Information über Gott, nicht alle Informationen, da wird uns nicht beschrieben, was Gott gemacht hat, bevor er die Welt geschaffen hat, aber alle Informationen, die für uns hier heute wichtig sind, um mit Gott zu leben, ihn zu repräsentieren, die stehen da drin. Also im Logos stehen die Sachen drin, Gottes Ratschluss über Gott, er ist ewig, er ist heilig, er ist unerschaffen. Und da können wir eigentlich schon aufhören und sagen, wow, 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 welch ein Gott. Und der Logos macht weiter. Und dieser Gott ist nahe, dieser Gott ist persönlich, dieser Gott ist nahbar. All diese Informationen über Gott stehen im Logos drin. Und dann stehen Informationen über Gott über mich. Wow, wer bin ich? Ja, Gott sagt, ich habe dich erwählt. Die Information des Logos zeigt, wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Gott kann alles ohne uns, aber trotzdem sagt Gott, Werner, du bist mir wichtig. Gotti, du bist mir wichtig. Marcel, du bist mir wichtig. Heidi, du bist mir wichtig. Christine, du bist mir wichtig. Irene, Gott nimmt uns so wichtig. Im Ratschluss Gottes steht hier drin über mich, dass der Ratschluss Gottes mir zeigt, ich habe ein Leben, ein einmaliges Leben, unvergleichbar. Dieses einmalige Leben hat Gott hat mich erwählt, gesagt, Doris, ich will dich haben. Ich will dich bei mir haben. Und damit du zu meinem Thron kommen kannst, habe ich dich gereinigt, geheiligt. Du bist gerecht. Wir als Nachfolger von Jesus, wir sind von Gott gerecht gesprochen. Und das ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, um Gottes Stimme zu hören. Weil sonst denken wir sind nicht gut oder geistlich genug. Wer von euch ist Nachfolger von Jesus? Wer von euch ist in Gottes Augen gerecht? In Gottes Augen sind wir gerecht. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir glauben Gott und Gott, der Vater, sagt, mein Sohn Jesus hat alle Schuld bezahlt. Er hat das Gericht auf sich genommen, das wir verdient hätten. Und wenn ich sage, ich bin schuldig, aber er hat ohne Schuld gelebt, dann sagt Gott, ich schaue dich an, ich sehe keine Schuld an dir. Gott sieht keine Schuld an uns, wenn wir in Christus sind. Wer von euch ist ein Heiliger? Seid ihr da sicher? Ich bin ein Heiliger. Frag meine Frau, ob ich letzte Woche Dinge nicht gut gemacht habe. Ja, okay. Aber meine Position als Heiliger hängt nicht von meinen Taten ab. Sonst leben wir im Alten Testament, sonst leben wir in Werkgerechtigkeit. Meine Position als Heiliger ist mir von Gott zugesprochen. Das ist so wichtig, dass wir diesen Ratschluss Gottes erkennen und verstehen. Gott sagt, du bist heilig. Warum? Weil Jesus ohne Schuld gelebt hat. Und weil er seine Gerechtigkeit uns geschenkt hat. Und weil er unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Deshalb sind wir Heilige. Deshalb haben wir Zugang und den Mut zum Thron Gottes und das Recht, seine Stimme zu hören. Wir sind Heilige. Und du kannst morgen nicht heiliger sein als heute. Geht nicht. Du kannst morgen nicht heiliger sein als heute. Du bist so heilig schon im Top. Du kannst in der Heiligung wachsen. Diese Dinge darf man nicht verwechseln. Ne? Das heißt, immer mehr als Heilige zu leben. Das heißt, Dinge, die nicht gut sind, wegzulassen und die Dinge zu tun, die gut sind. Da wachsen wir drin. Aber in der Position, Gott sagt zu uns, du bist heilig, du bist gerecht gesprochen, du bist von mir erwählt, du bist berufen, du bist eingesetzt. Das ist Teil vom Logos. Das müssen wir verstehen. Gott macht Geschichte, er macht sie mit uns. Und dann, wichtiger Teil vom Logos noch, Gott hat angefangen zu regieren durch Jesus vor 2000 Jahren. Und diese Regierung breitet sich aus. Ich habe mit einigen Pastoren in der Schweiz gesprochen, die letzten Wochen. Die meisten sagen, seit Corona 20-30% weniger. Deutschland ähnlich. Aber das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, es kann ja sein, dass Gott sagt, ich rücke was zurecht. Ich sammle mein Volk, dass mein Volk sich nicht um ein Programm sammelt, sondern dass mein Volk sich um meine Gegenwart sammelt. Das ist so die kompakteste Form von Erklärung von Logos, glaube ich, die man so machen kann. Es geht darum, dass wir Gott verstehen, mich in dem Ganzen und dann sehen, das Ganze, Gott und ich und wir zusammen, wir sind wichtig, kollektiv, wir haben einen Auftrag und eine Bestimmung. Seid ihr noch da? Okay, das ist der Logos. Und um Gottes Stimme zu hören, ist es wichtig, dass wir uns viel mit dem Logos beschäftigen, dass wir, ich nenne es mal, die Landkarte verstehen. Dass dann, wenn wir versuchen, Gottes Stimme zu hören im Detail, dass wir dann wissen, die Landkarte ist da. Und innerhalb der Landkarte gibt es nicht einen Weg außerhalb der Landkarte, sondern alles, was Gott zu mir redet, ist ein Teil seiner Landkarte. Nächste Folie bitte. Und das Die dritte Beschreibung ist das Wort Rema. Das ist ein Wort, was in Raum und Zeit gesprochen wird. Also, wir leben nicht vom Brot allein, sondern wir leben nicht vom Logos, wir leben vom Rema. Das heißt, wir leben von der Schnitte Brot. Wir brauchen ständig eine kleine Portion von Brot, die unseren Geist stark macht, mutig macht und weiterhilft. Seid ihr dabei? Also lasst uns die Schnitten essen, okay? Die Schnittenbrot. Die nächste Folie bitte. Das Rema heißt, der Leibbrot und die Schnitte. Das Rema bringt Ewiges in die Zeit, macht es persönlich, bringt Himmlisches auf die Erde, bringt Teil vom Ganzen, welche vertaubar sind. Ich erlebe das immer wieder mal. Ich lese schon ein paar Jahre die Bibel. Kürzlich habe ich Lukas 15 gelesen, die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Ich mache gerade Lukas, lese es halt durch und dann kommt Lukas 15 und dann war ich bei einem, okay, das habe ich ja schon oft gelesen. Da habe ich ja schon oft drüber gepredigt. Kennt ihr das auch? Und dann kommt ein ganz wichtiger Moment. Kenne ich ja schon. Vor allem, wenn man einer Theologe ist, dann weiß ich, worum es geht. Ne? Und dann bleibt es nur Logos. Davon lebt mein Geist nicht. Und dann habe ich aber bewusst gesagt, okay, Gott, was willst du mir heute frisch sagen? Ich brauche aus diesem Abschnitt ein Rema, nicht nur Logos. Rede du direkt zu meinem Herzen. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe es gelesen, mit dieser Haltung aber, Gott, ich tue es, ich lese es jetzt ganz frisch. Und dann kam ich zu dem Abschnitt, wo der verlorene Sohn zurückkam und dann hat er Ring, Schuhe, Klamotten gekriegt und dann, und der Vater hat ein Kalb geschlachtet und sie haben gefeiert Und die Feier war so lebendig, dynamisch, dass der ältere Bruder das gehört hat auf dem Heimweg. Und wisst ihr, was Gott mir dadurch gesagt hat? Das Rema für mich war, der Logos war klar, Gott freut sich, ja, okay, wenn wir umkehren, zu ihm kommen, er freut sich, gut, hier. Aber hier, das nützt nichts, es muss hier rein. Und hier an meinem Herzen war so ein Rema. Wow, Gott freut sich heute über mich. Ich freue mich nicht immer über mich, aber hier steht, Gott freut sich über mich. Wow, Gott freut sich über mich. Gott, da freue ich mich mit. Na? Und das macht etwas in meinem Herzen. Und das ist das, glaube ich, wie Gott uns helfen will, dass wir als er zu uns durch das Bibellesen spricht. Eine andere Sache, die ich erlebt habe, es war eine Woche vorher, ich gehöre zu dieser Generation, die manchmal noch Bibelverse auswendig lernt. Und ein Abschnitt, mit dem ich mich beschäftigt habe, jetzt über ein paar Wochen, kann ich sagen, zwei Wochen, Psalm 16. Und in Psalm 16 sind dann Aussagen drin, die mich so fasziniert haben, dass ich gesagt habe, wow, das wird zum Rema. Psalm 16 heißt es dann, ich habe den Herrn stets vor meinen Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht fallen. Und ich lag da nachts, war wach, ich sagte, Gott, ich möchte richtige Entscheidungen fällen. Und du hast gesagt, wow, wir werden nicht fallen, wir werden keine falschen Entscheidungen fällen, wir werden nicht krumme Wege gehen, das ist deine Zusage, danke Gott. Und was ist mein Teil? Und dann habe ich gesehen, Gott sagt, das Wort Gottes sagt, ich habe den Herrn vor Augen. Und dann war wie ein Film vor meinen Augen, wo Gott mein Leben mir gezeigt hat, wichtige Stellen in meinem Leben, wo ich Entscheidungen zu fällen hatte. Und es war für mich so, boah, Gott ist so treu, Gott ist so souverän. Und Gott ging mit mir zurück über Jahrzehnte. Ne? Das war, hat mir dann gezeigt, ich habe in einer Oase gelebt damals und habe mich gerade frisch bekehrt gehabt. War vielleicht ein Monat Christner. Und da waren Dinge, die waren nicht gut. Die habe ich vorher gemocht, lag da. Und ich habe Schmuck gemacht. Ne? Das war mein Broterwerb damals. Mit Silberdraht, mit Messing, Hammer und Messing geklopft. Und ich wusste, ich soll von dem Platz weggehen. Und mein Plan war, gut, ich mache jetzt noch ein bisschen Schmuck, um Geld zu verdienen, dann gehe ich weg. Ich mache meinen Schmuck, klopf, klopf mit dem Hammer und plötzlich bricht der Hammerstiel ab. Und es war so, ich wusste, als ob du direkt zu mir reden würdest. Hör auf. Warte nicht, bis du noch mehr Geld verdienst. Es war mehr Geld, da ging es um 10 Euro mal, 10 Franken mal in der Woche oder so. Ne? Aber immerhin, wir konnten damit leben in der Wüste. Aber das war so klar, dass Gott sagt, Schluss damit. Und ich habe gesagt, gut, Schluss. Zeug weg, alles weggepackt, abgegeben, fertig, ich war frei. Und so glaube ich, dass es im Leben, und das war Gottes Führung. Ne? Und dann kam ich zu den Beduinen und ich höre dann morgens einen Vogel. In der Oase ist ja nicht viel Krach. Ne? Da hatte keiner was Digitales. Und da gab es so ein bisschen Wasser, so ein Rinnsal. Und da gab es Vögel. Und dann bin ich morgens früh aufgewacht. Das macht man so in der Wüste, passiert halt so. Und dann habe ich ein paar Vögel gehört. Und Gott zeigt mir seine Führung. Und das Hören der Vögel war für mich so, wow, das ist so was Schönes, Fröhliches, Reines. Mein Herz ist zerschlagen, beladen. Und das war für mich ein Erlebnis, wo ich wusste, ich will Gott suchen. Ich will, dass Gott mein Herz restauriert. Und es war dann so, zieh hin in diese Oase. Und dann bin ich in diese Oase hingezogen. Und so kann ich jetzt, es war eine Nacht mit 2 Stunden lang, 1,5 Stunden, wo Gott mir Weichenstellen gezeigt hat, wo er mir gezeigt hat, ich habe mehr Interesse daran, dass du auf dem richtigen Weg bist als ich. Dein Teil ist, mach die Antennen auf. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, ist es für mich wichtig heute Morgen, dass wir diese Überzeugung haben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt uns auf dem richtigen, auf dem guten Weg um seines Namens willen. Er will seinen Namen groß machen, heilig machen. In anderen Worten, Gott ist mehr daran interessiert, als du in deinen geistigsten Momenten sein kannst, dich auf guten Wegen zu führen, dich auf Wegen zu führen, die mit seinem Willen in Einklang sind. Und in seinem Willen zu sein, ich bin gekommen, dass ihr das Leben in Fülle habt. Ich bin gekommen, um euch den Weg zu führen, der gut ist für euch. Die Antennen aufzumachen, dann kann er uns führen. Und manchmal machen wir es falsch, aber der gute Hirte ist so gut, dass er uns wieder zurückbringt auf die gute Wege. Warum sage ich das? Ich glaube, dass viele von uns sind 60 plus, ich auch, ne? 70, 80 plus, it's never too late, es ist nie zu spät. Ich glaube, dass Gott für jede Lebensphase von uns Dinge vorbereitet hat, wie der Segen durch uns weiterfließen kann. Und ob ihr es glaubt oder nicht, bei allem Wohlstand dieser Region hier, Gott will diese Region segnen. Mit Erkenntnis Gottes, mit Rettung. Es gibt hier auch viele Menschen, die Mangel an Hoffnung haben, die vielleicht krank sind, die verzweifelt sind. Kennt jemand solche Leute? Und Gott hat eine Antwort dafür. Gott hat zu Abraham gesagt, ich will dich segnen, du wirst Segen sein. Wir sind die Kinder Abrahams. Er lässt uns den Segen fließen. Er segnet uns, dass wir nicht leer sind, dass wir als solche, die von ihm, von seiner Fülle genommen haben, hingehen und sagen, Gott hat uns was gezeigt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Logos verstehen, den großen Plan Gottes, was Gott will. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dass wir das lernen, mit dem Rema zu leben, dass wir die Bibel lesen, so dass er zu uns spricht. Nächste Folie bitte. Ganz praktisch jetzt. Wie hören wir Gott, wenn wir Bibel lesen? Ganz wichtig ist der erste Schritt, unsere Haltung. Die Bibel ist nicht ein Telefonbuch. Die Bibel ist nicht ein Buch, was uns in erster Linie moralische Aufgaben gibt. Die Bibel hat eine Ethik, aber es ist in erster Linie die Offenbarung einer Schrift. Wichtig ist mir hier 1. Korinther 8, Wissen bläht auf, die Liebe baut auf. Wir lesen die Bibel nicht, um mehr zu wissen, um dann apologetisch Recht haben zu können, sondern wir lesen die Bibel, weil wir wissen, da gibt es einen Autor, der zu 40 Leuten gesprochen hat. Und dieser Autor ist die faszinierendste Person, die es gibt im Universum. Ich nehme die Bibel in die Hand und sage, Jesus, hier geht es um dich. Du bist eine Person ohne Grenzen, ohne Mangel, ohne Fehler, die Liebe in Person, die Wahrheit in Person. Wow, Jesus, wenn ich jetzt hier etwas lese, ich will dich besser kennenlernen. Und das ist eine, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir erwarten, dass er zu uns spricht in seinem Wort. Okay, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Aber wir entscheiden oft, lesen wir es als Buchstaben? Für uns, damit wir wissen, wie wir das Gesetz halten. Für andere, damit wir ihnen sagen, was sie zu tun haben. Der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig. Gottes Wort ist Leben und Geist. Wir hören und schauen auf die Person. Die zweite wichtige Verantwortung ist, wir wollen hören. Römer 10, 17. Wo kommt der Glaube her? Der Glaube kommt aus dem Hören. Das heißt, ohne eine Fähigkeit, ohne die Bereitschaft, Gott, ich weiß nicht schon alles, was da steht, sondern ich will hören, was du mir heute durch diesen Psalm sagen möchtest, durch dieses Wort. Ist es schwer vor Gott ist allmächtig, aber Gott will auch, dass wir hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aus dem Rema, das sind wir wieder beim Rema, ne? aus der Schnittebrot, die Gott uns täglich frisch zuordnen will. Und das Dritte, sind wir bereit zu tun, was er sagt? Was willst du, dass ich tue? Gott hat mich mal gefragt, ein paar Mal, warum soll ich zu dir reden? Tust du, was ich sage? Eine ganz krasse Lektion war, als ich mit Sibylle gerade frisch befreundet war. Zu der Zeit war ich vor dem Abschluss des Studiums und an der Uni konnte man das relativ flexibel gestalten. Noch ein halbes Jahr, noch ein Jahr, noch eineinhalb und so. Und es war im Dezember, war kalt, Tübingen auf dem Österberg, mein Gebetsberg. Und ich habe gesagt, Gott, ich brauche eine Lösung von dir. Gott, rede zu mir. Wann soll ich Examen machen? Und Gott hat nichts gesagt. Gott hat gesagt, ich möchte, dass Sibylle ins Ausland geht und eine Schule macht über Kreativität. Moment mal, Gott, ich glaube, du hast falsch verstanden, die Frage. Ah, ich habe gefragt, wann ich Examen machen soll. Und ich wollte nicht, dass Sibylle weggeht. Wir waren gerade frisch befreundet. Ich habe gesagt, Gott, ich habe heute nichts von dir gehört. Na? Nachts, ich habe zu der Zeit sehr gut geschlafen. Na? Nachts um 2 Uhr war ich plötzlich so wach. Tschuk! Und Gott hat zu mir gesagt, ich habe zu dir gesprochen. Willst du gehorchen? Und dann war für mich klar, dann bin ich 2 Tage, oder am nächsten Tag bin ich dann in die Uni, Sibylle war am Büchertisch. Wie wäre es mit der Idee, du gehst ins Ausland und machst eine Schule für Kreativität? Oh ja, das würde ich gerne machen, da warte ich schon lange drauf. Okay, gut. Aber das war im Rückblick für uns eine ganz wichtige, wertvolle Zeit. Was ich damit sagen will, bitte? Und ich habe Examen, ich hatte Zeit zum richtig Studieren vor uns, ne? Und sie hatte Zeit, Kreativität zu lernen und Englisch zu lernen und so weiter. Ne? Gottes Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Ich denke, nicht umsonst sagt Gott, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht unter die Herrschaft Gottes kommen. Um seine Herrschaft zu akzeptieren, ist es so wichtig zu sagen, ich bin Kind, du bist mein Vater, ich bin Schaf, du bist der Hirte. Ich will hören und ich will gehorchen. Und manchmal sagt uns Gott Dinge, die wir nicht unbedingt hören wollten. Ne? Und dann wird's aber, dann entwickelt sich aus dem heraus Charakter und Lebensstil. Das heißt, wenn wir öfters mal sagen, Gott, das will ich nicht hören, dann werden wir geistlich auch taub. Dann wird unsere Antenne stumpft ab. Ne? Aber je mehr wir die Erfahrung machen, ja, ich nehme eine Schnitte Brot, ich nehme das Rema, das macht was in mir, ich kooperiere mit Gott, mit seinem Wort, in dem Maße, glaube ich, wird unsere Antenne sensibler und wir werden seine Stimme besser hören. Man könnte noch viel dazu sagen. Ich fasse das jetzt zusammen. Mit der nächsten Folie bitte noch. Es war für mich auch wieder so ein Moment, vorgestern, als ich das hier aufgeschrieben habe, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Das wusste ich, ne? Dann habe ich aber den ganzen Vers gelesen. Sonst betrügt ihr euch selbst. Wow. Das heißt, wir können Bibel lesen und uns betrügen. Ist das nicht krass? Ich habe gedacht, Bibel lesen ist so eine erbauende Sache. Es geht nicht um Erbauung, dass ich mich besser fühle, sondern es geht darum, Täter des Wortes zu sein. Sonst betrügen wir uns. Ne? Und der Betrug ist darin, dass ich denke, ich weiß es, aber es prägt nicht meinen Lebensstil. Es hat nicht Auswirkungen darauf, dass ich mit anderen Menschen entsprechend umgehe, vergebe, rücksichtsvoll bin, zuhöre, ermutige, anderen Menschen von Jesus erzähle. Das sind Täter des Wortes und alles, was dazugehört. Und für mich war das krass, ne, dieser Vers. Wir können Bibel lesen und uns dabei betrügen. Und ich denke, Gott sagt zu uns hier am Kreuzpunkt, ihr seid meine Schafe. Ihr hört meine Stimme und ich will euch helfen, meine Stimme noch besser zu hören. Ne? Und wir werden es nie perfekt machen, erst dann, wenn wir auf der anderen Seite sind. Aber wir können jede Woche ein bisschen dazulernen, sensibler werden, einander ermutigen, einander stärken. Und das ist Gottes Einladung. Und ich denke, das gibt mehr von Gott Raum mit seiner Gegenwart in unserer Mitte. Wir tun das Ganze, Gott spricht durch die Bibel, das sollen wir neu ernst nehmen, im Sinne von uns dem Wort Gottes unterordnen, mit dieser Haltung, wie beschrieben, hörend, erwartend, uns ihm öffnen. Und ich bin überzeugt, das Resultat wird sein, wir werden neu gestärkt werden, weil wir vom Rema essen. Wir werden im Glauben wachsen, weil wir hören und der Glaube dadurch wächst. Und wir werden handlungsfähig werden, weil wir in dem Ganzen sicher auch manchmal Anweisungen von Gott bekommen werden, was wir zu tun haben. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Zum Schluss noch die letzte Folie. Und diese letzte Folie ist jetzt eine Übung on the spot. Übung hier vor Ort. Ich habe lange überlegt, welchen Text suche ich raus. Ich bin bei diesem Text hängen geblieben. Aus folgendem Grund. Wir haben jetzt alle wahrscheinlich den gleichen Kampf. Kennen wir schon. Und ich denke, das kennen wir schon, lassen wir das mal zur Seite legen Und wir lesen den Text mit dieser Haltung, wie ich vorhin die Haltung beschrieben habe. Wir wollen eine Person sehen, die hier zu uns redet. Wir wollen von Gott frisch und persönlich angesprochen werden. Und wir wollen ihn fragen, was habe ich zu tun? Ich lese den Text und dann machen wir 2 Minuten Stille. Und in diesen 2 Minuten lesen wir den Text so ganz persönlich, mit dieser Haltung, wie ich es eben beschrieben habe. Seid ihr dabei? Und ich glaube, wir können hier vor Ort gleich die Erfahrung machen, Gott spricht durch sein Wort, auch wenn wir es schon kennen, weil wir mit einer frischen Haltung vor ihn kommen. Also ich lese den Text. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Meditiert über diesen Text, lasst Gott durch diesen Text zu euch sprechen. Okay, ihr könnt solche Übungen zu Hause auch weitermachen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt noch Nägel mit Köpfe machen. Das heißt, tauscht euch doch ganz kurz aus, immer zwei zusammen. Wer kann sagen, Gott hat doch sein Wort heute zu mir frisch gesprochen? 2 Leute, okay. Wer kann sagen, Gott hat doch die Bibel heute zu mir gesprochen? 4, 5, okay. Für die anderen, hört nicht auf, bleibt dran. Wir machen es trotzdem kurzen Austausch, immer 2 zusammen. Was hat Gott, wenn er nicht gesprochen hat, dann müssen wir nichts erfinden. Sollte er gesprochen haben, tausch mal aus, was Gott euch durch diesen Abschnitt, durch diesen Vers gesagt hat. Wir machen es 2 Minuten, tauscht aus zu zweit. Man darf in der Kirche übrigens reden, das ist ganz legitim. Okay, also dem Geräuschpegel nach zu urteilen, habe ich das Gefühl, ihr seid aktiv beteiligt. Ist das so? Macht zu Hause weiter, ne? Und macht das als Ehepaare, macht das, wo ihr Freunde, Verbindungen habt. Ne? Ich glaube, so werden wir alle gemeinsam wachsen in unserer Fähigkeit, Gott zu hören. Und es wird spannend werden. Aus dem raus, wenn wir dann die Apostelgeschichte mal lesen, da war es ja ständig, Gott hat ständig gesprochen durch den Heiligen Geist. Ne? Und sonst wäre das Evangelium heute nicht hier. Okay, ich würde das gerne zum Abschluss bringen und aus dem raus gleich in das Abendmahl einleiten. Ich bete noch für uns und ich lese die Einsetzungsworte des Abendmahls jetzt und will damit zum Ausdruck bringen, Gott ist treu. Der Hirte ist hingegeben an uns. Der Hirte hat zuerst Initiative ergriffen. Der Hirte ist treuer und besser, als wir uns wünschen und vorstellen können. Und wenn wir das Abendmahl heute nehmen, dann drücken wir damit aus, wir sind Schafe, wir vertrauen dem Hirten. Wir sind Kinder, wir vertrauen dem Vater. Er wird es gut und richtig machen. Unsere Aufgabe ist, uns auszuliefern, hörend, offene Herzen. Und da kommt er in uns und mit uns zu seinem Ziel. Wir dürfen Fehler machen. Es gehört Teil zu diesem Leben auf dieser Erde. Aber seine Treue, seine Gnade und das Opfer seines Blutes ist größer. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der gute Hirte bist, dass du jeden von uns mit Namen kennst, dass du unsere Namen aufgeschrieben hast im Buch des Lebens und dass du uns in deiner Größe einbeziehst in den Bau deines Reiches. Du könntest dein Reich ohne uns bauen, aber du hast gesagt, ich bin Vater, meine Kinder sind Miterben von Jesus, ich will sie mit einbeziehen, wie ich mein Reich auf dieser Erde expandieren lasse. Wir danken dir für dieses Vorrecht. Und ich bete, dass wir als Gemeinde immer mehr lernen, mit diesem Vorrecht zu leben, dass wir immer sensibler werden für deine Stimme, dass wir dein Wort frisch hören, nicht als Buchstaben und nicht als Wissen, sondern als Information vom Autor, aber als Beschreibung einer Person, die wunderbar ist. Das habe ich vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, das Brot nahm. Und er dankte und brach es und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und der Jesus, das sagen wir ganz bewusst, wir verkündigen deinen Tod. Und dein Tod ist nicht das Versagen, sondern dein Tod ist der Weg zum ewigen Leben. Dein Leib ist gebrochen, dein Blut ist vergossen. Das ist das ewig gültige Zeichen deines Bundes. Und wir segnen das Brot und wir segnen den Kelch. Und wenn wir heute dieses Mal nehmen, ich bitte dich, dass wir gestärkt werden im Glauben, dass wir gereinigt werden, wo wir was brauchen, dass wir geheilt werden, wo wir was brauchen, dass deine Gegenwart in unserer Mitte wirksam sein. In Jesu Namen.